das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Schock und Entsetzen nach dem Anschlag in Halle auf eine Synagoge. Ausgerechnet am jüdischen Feiertag Yom Kippur, übersetzt dem Tag der Versöhnung. Ins Innere der Synagoge konnte der Täter nicht vordringen. Er tötete aber zwei Menschen auf offener Straße. Stundenlang fahndet die Polizei, riegelt eine ganze Ortschaft ab. Am Abend dann gibt es erste Informationen über den Täter und sein Motiv. Antisemitismus. Markus Spieker mit den Einzelheiten.
Der jüdische Tag der Versöhnung, Yom Kippur, sollte hinter diesen Mauern gefeiert werden. Doch um die Mittagszeit kam der Terror. Als die Polizei das Gelände sichert, sind noch mehr als 50 Menschen in der Synagoge. Sie sind soeben nur knapp einem Massaker entkommen durch einen Attentäter, der in das Gotteshaus eindringen wollte.
Er hat geschossen auf unsere Eingangstür. Die Tür stand fest, also wurde nicht kaputt gemacht. Und das ist wirklich ein großes Wunder, weil er hat geschossen von großem Gewehr.
Der mutmaßliche Täter, der deutsche Stefan B., filmt sich selbst vor und während der Tat wendet sich auf Englisch an ein internationales Publikum mit extremer antisemitischer Hetze. Beim vergeblichen Versuch, in die Synagoge zu kommen, benutzt er auch Sprengsätze. Er versucht, auf den jüdischen Friedhof zu gelangen, er schießt dabei eine zufällig vorbeikommende Passantin.
Also, wir hatten einen Riesenknall und da hat jemand versucht, bei jüdischen Friedhof einzudringen. Also er hat mehrfach mit einer Schrotflinte auf den Friedhof, auf die Tür geschossen und kam dann auch eine Frau, die da jetzt oder erschossen wurde. Die kam rein zufällig von der Straßenbahnhaltestelle.
Danach zieht der Täter weiter zu einem nahegelegenen Dönerimbiss. Hier erschießt er einen Mann. Kurz darauf filmen Anwohner mit dem Handy, wie der Täter aus seinem Wagen steigt, um sich schießt, selbst von einem Schuss der Polizei getroffen wird. Er flüchtet in das 15 Kilometer entfernte Widersdorf. Dort raubt er ein Fahrzeug.
Es ist wohl so, dass hier ein Nachbar von uns hier in der nächsten hinter uns liegenden Straße angeschossen wurde. Angeblich ist auch das Fluchtauto irgendwo hier geparkt.
Bei seiner Weiterfahrt wird der Täter in einen Unfall verwickelt und von der Polizei gefasst. Zum genauen Tathergang und dem Motiv gibt es bisher keine detaillierten Angaben. Vom Innenminister Sachsen-Anhalts nur so viel.
Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen. Ich wünsche den Verletzten gute Besserung. Nach Einschätzung der Generalbundesanwaltschaft handelt es sich um eine rechtsextrem einzuschätzende Tat.
Vor der Marktkirche in Halle versammeln sich am Abend spontan Menschen. Sie halten eine Mahnwache für die Opfer ab und die jüdischen Mitbürger, die knapp einer Katastrophe entkommen sind. Schockiert von dem Vorfall zeigt sich der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland.
Es sind, glaube ich, nur glückliche Umstände, die ein größeres Massaker verhindert haben. Die Umstände, dass die Tür gehalten hat, wofür ich überhaupt kein Verständnis habe, das will ich bei der Gelegenheit klar sagen, dass die Synagoge in Halle am höchsten jüdischen Feiertag keinen Polizeischutz hatte.
Auch in Berlin gibt es eine Solidaritätskundgebung vor der Synagoge. Die Kanzlerin kommt dazu, will damit ein Zeichen der Verbundenheit setzen. Auch sie weiß, dass der antisemitische Terror mit dem heutigen Tag eine neue, schreckliche Qualität erreicht hat.
Die Türkei hat ihre Ankündigung wahrgemacht und eine seit Tagen angedrohte Militäroffensive im Nordosten Syriens gestartet. Die richtet sich vor allem gegen Stellungen kurdischer Milizen, die Präsident Erdogan immer wieder als Terroristen bezeichnet. Türkische Truppen griffen sie unter anderem mit schwerer Artillerie an. Das Vorgehen ruft international harsche Kritik hervor. An der Seite der USA hatte die kurdische YPG in Syrien gegen den sogenannten Islamischen Staat gekämpft. Die Regierung in Washington habe die einstigen kurdischen Verbündeten verraten und dem Angriff des türkischen Militärs ausgesetzt, so der Vorwurf. Aus dem Grenzgebiet berichtet Markus Rosch.
Schweres Geschützfeuer, heftige Explosionen. Auch am Abend wird im türkisch-syrischen Grenzgebiet gekämpft. Seit heute läuft die türkische Militäroperation Friedensquelle im Visier Stellungen der kurdischen Miliz YPG. Auch türkische Kampfjets greifen heute mehrere Orte entlang der türkisch-syrischen Grenze an. Das dient der Vorbereitung einer Bodenoffensive. Daraufhin schießt auch die kurdische Miliz Granaten und Raketen Richtung Türkei. Tausende Menschen sind in Panik, fliehen nach Angaben von Augenzeugen vor den Angriffen. Ziel ist laut dem türkischen Präsident Erdogan, den Terrorkorridor an der südlichen Grenze zu zerstören. Erdogans Hauptziel ist die YPG, ein Ableger der verbotenen PKK. International wird das Vorgehen der Türkei heftig kritisiert. Der deutsche Außenminister Maas fordert die Türkei auf, die Offensive zu beenden. Und Präsident Trump bezeichnet das Vorgehen als schlechte Idee. Nach dem Abzug der US-Truppen aus Nordsyrien war die türkische Attacke wohl nur noch eine Frage der Zeit. Die Befürchtung der internationalen Gemeinschaft, die Offensive könnte die ohnehin fragile Region noch weiter destabilisieren. Folgen weitere Flüchtlingsströme sowie ein Wiedererstarken der islamistischen Terrororganisation IS. Zur Stunde beginnt die Türkei mit der Bodenoffensive, das bestätigt das Verteidigungsministerium. Panzer seien in Richtung der kurdischen Hochburgen im Nordosten Syriens unterwegs.
Und das Geschehen vor Ort beobachtet unser Korrespondent Oliver Meyer-Rüth. Mit welcher weiteren Entwicklung ist denn zu rechnen?
Also die Information, die wir zuletzt bekommen haben, ist, dass Bodentruppen jetzt unterwegs sind in Tal Abyad, also hier auf der syrischen Seite der Grenze in dieser arabisch geprägten Stadt. Wir hören den ganzen Abend Detonationen, also es gibt auch weiterhin Artilleriefeuer, aber dass jetzt da Bodentruppen unterwegs sind, das spricht dafür, dass die türkische Seite doch jetzt versucht, schnell einen Erfolg vorzuweisen. Es gibt ja auch einen Grund offenbar, warum man hier angegriffen hat in Tal Abyad. Der Grund dafür ist, dass eben diese Stadt arabisch sozusagen strukturiert ist, dass es hier viele arabische Clans gibt und die unterstützen eigentlich nicht so diese Kurdenmiliz YPG, wie das zum Beispiel in einer kurdisch geprägten Stadt der Fall ist. Und da war offenbar die Hoffnung des türkischen Militärs, dass man eben da schneller vorwärts kommt. Und es gibt jetzt hier auch die ersten Gerüchte, dass eben diese Bodentruppen schon im Inneren der Stadt unterwegs sind. Langfristig ist es dann wahrscheinlich so, dass man versucht, eben auch die 100 Kilometer östlich von Tal Abyad einzunehmen bis Reis al-Ain, weil das eben auch alles ein eher arabisch strukturiertes Gebiet ist, weniger kurdisch strukturiertes Gebiet. Und ich kann mir vorstellen, diese stark kurdisch geprägten Städte, wie zum Beispiel Kobane oder Kamischli, die wird man eher erst versuchen, am Schluss einzunehmen.
Oliver Meyer-Rüth, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Bis zuletzt wurde um das Klimaschutzgesetz gerungen. Nun hat es das Bundeskabinett passiert und dieses Kabinett, das tagt hier im Kanzleramt, das wir einmal anders dargestellt haben, als Thermobild nämlich. Es scheint eine ganze Menge Wärme abzustrahlen. Das Klimaschutzgesetz enthält keine konkreten Maßnahmen zur CO2-Minderung. Aber die jeweiligen Minister sind ab jetzt für die Erreichung jährlicher Klimaschutzziele in ihrem Ressort verantwortlich. Und das Gesetz regelt für 6 einzelne Bereiche, wie etwa Verkehr oder Landwirtschaft, wie stark der CO2-Ausstoß ab 2020 jährlich sinken soll. Dennoch, Klimaschutzaktivisten geht das nicht weit genug. Sie demonstrieren weiter. Carla Reiter berichtet.
Die Anhänger von Extinction Rebellion sagen, wir sitzen alle im selben Boot. Und die Crew dieses Bootes, die Bundesregierung, legte heute ihr Klimaschutzpaket vor. Deutschland soll klimaneutral werden, das heißt nicht mehr Treibhausgas produzieren, als etwa durch Wald gebunden wird. Und das bis 2050. Die Klimaaktivisten wollen mehr.
Also die Extinction Rebellion hat ja eine sehr weitreichende Forderung. Das ist eine Netto-Null bei den Treibhausgasen bis 2025. Ich würde sagen, wenn wir am Ende tatsächlich 2030 erreichen würden, dann wäre das auf jeden Fall schon ziemlich gut. Ist im Moment nicht zu erwarten, so wie es gerade aussieht.
Außerdem bezweifeln sie, dass die gesteckten Ziele der Bundesregierung auch wirklich umgesetzt werden. Zu oft seien Ankündigungen zurückgenommen oder relativiert worden. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hält dagegen.
In Zukunft wird aber jedes Jahr verbindlich überprüft, erreichen wir unsere Ziele und müssen wir zusätzlich noch etwas tun. Also wir haben jedes Jahr die verbindliche Aufgabe, nachzusteuern, falls wir nicht auf dem richtigen Pfad sind.
Und das ist schon der Kern des Klimaschutzgesetzes. Alle Ministerien werden verpflichtet, konkrete Einsparziele einzuhalten. Im Bereich Verkehr zum Beispiel dürfen im nächsten Jahr noch 150 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen werden. Im Jahr 2030 nur noch 95 Millionen. Verschiedene andere Klimaschutzmaßnahmen sollen den CO2-Ausstoß senken. Bahntickets sollen billiger, Flugtickets, Heizöl und Benzin aber teurer werden. Das belaste vor allem Geringverdiener, sagt die Linke.
Es wird die Spaltung der Gesellschaft eher vorantreiben, weil es natürlich Ängste schürt. Aber wenn man dem Klimawandel entsprechend begegnen will, muss man die Menschen mitnehmen.
Umweltministerin Schulze sieht den Zusammenhalt der Gesellschaft eher durch die kompromisslose Haltung radikaler Klimaschützer gefährdet.
Ich sehe das eher umgekehrt, also dass der Klimawandel auch eine Chance ist, quasi Leute wieder zu vereinen und zusammenzubringen, weil es ein Thema ist, das uns alle betrifft und das alle Grenzen noch überschreitet. Also ja, ich sehe das eher als Gelegenheit, wirklich die Gesellschaft wieder zusammenzubringen.
Und deswegen protestiert Extinction Rebellion noch bis zum Ende dieser Woche.
Dieses chemische Element spielt im Leben von nahezu uns allen eine entscheidende Rolle. In Smartphones, Laptops oder Elektroautos zum Beispiel. Das hier ist die Struktur von Lithium. Das Element bildet die Grundlage sogenannter Lithium-Ionen-Akkus. Maßgeblich an der Entwicklung dieser Akkus beteiligt waren drei Forscher. Der Japaner Akira Yoshino, der Brite Stanley Whittingham und der US-Wissenschaftler John Goodenough, die jetzt dafür mit dem Chemie-Nobelpreis geehrt werden. Thomas Hillebrand und Veronika Simon.
Die digitale Kommunikation wäre ohne sie nicht denkbar. Dank ihnen haben wir neue Möglichkeiten der Mobilität, fahren immer mehr Elektroautos auf unseren Straßen. Lithium-Ionen-Batterien machen all dies möglich. Das Nobelkomitee in Stockholm vergab heute den Nobelpreis für Chemie an drei Forscher, die die Grundlagen für diese revolutionäre Energiespeichertechnik gelegt haben. An den in Jena geborenen US-Amerikaner John Goodenough, mit 97 Jahren der bislang älteste Nobelpreisträger. An den britisch-amerikanischen Forscher Stanley Whittingham, den der Anruf aus Stockholm bei einem Kongress in Ulm erreichte.
Great.
Es ist gut für mich, gut für das Fach und für grüne Energie, denke ich.
Green energy, I think.
Und den Japaner Akira Yoshino, den die Nachricht über seinen Nobelpreis sichtlich erfreut hat. Ein Lithium-Ionen-Akku kann nicht nur sehr viel Energie speichern, er lässt sich auch ohne Leistungsverlust immer wieder aufladen, weil die verwendeten Bauteile nicht verschleißen. Der Nachteil, wenn sie in Brand geraten, kann man sie nur sehr schwer löschen. Und der Abbau des Metalls Lithium hat oft gravierende soziale und ökologische Folgen. Doch bis zur Entwicklung von Alternativen kommt unsere moderne Welt ohne Lithium-Batterien nicht aus.
Der 9. Oktober 1989. Etwa 70.000 DDR-Bürger gehen in Leipzig auf die Straße. Wir sind das Volk und keine Gewalt, rufen sie. Und demonstrieren damit gegen das SED-Regime. Am Morgen hat es noch Gerüchte gegeben, Panzer und Soldaten stünden bereit. Ein Schießbefehl sei ausgegeben worden. Angesichts der vielen tausend Menschen und wegen eines fehlenden Einsatzbefehls aus Berlin zogen die Soldaten wieder ab. Der Beginn des Wunders der friedlichen Revolution. Heute, genau 30 Jahre später, feiert Leipzig den Jahrestag der Ereignisse von damals. Nadja Storz.
Leipzig, Nikolaikirche am Abend. Genau so stand er hier, vor 30 Jahren, mit genau diesem Transparent. Robert Schleif, 19 Jahre war er damals alt.
Ich war ein so kleines Licht in dieser Riesenmasse. Das war ja auch, was Erfolg gebracht hat, dass eben sehr viele dort zusammenkamen.
70.000 Menschen. Robert Schleif war mittendrin. Leipzig am 9. Oktober 1989. Die Bilder in den Westen geschmuggelt liefen zuerst in den Tagesthemen und gingen um die Welt. Damals selbst kaum erwachsen, hält Robert Schleif heute seine Erinnerungen mit Jugendlichen.
Und hier haben aber die Leute geschrieben, wir bleiben hier. Und das war so für mich einer der Knackpunkte, wo das dann für die Staatsmacht gefährlich wurde.
Zwei Schulklassen, eine aus Leipzig, eine aus Aachen.
Wie haben Sie sich denn gefühlt, als Sie erfahren haben, dass die Mauer geöffnet wurde?
Wie ging es dann daraufhin mit Ihrem Alltag weiter? Also gab es da große Veränderungen?
Verrückt sei er gewesen, erzählt Schleif. Heimlich habe er Protestplakate im Betrieb gedruckt, habe sich mitreißen lassen.
Ich fand besonders beeindruckend, dass diese Demonstration trotz der riesigen Anzahl Menschen so friedlich war. Also heute hat man ja
kleinere Demonstrationen, die schon viel weiter ausarten.
Mich hat es am meisten überrascht, dass die doch schon damit gerechnet haben, dass es die Wiedervereinigung dann doch so schnell kommt. Das habe ich nicht so damit gerechnet und eigentlich habe ich das auch anders schon irgendwo mal gehört.
Leipzig am Abend. Friedensgebet in der Nikolaikirche und wie auch vor 30 Jahren beten vor der Kirche Hunderte mit. Auch für die Nachbarstadt Halle, keine 50 Kilometer weit entfernt.
Aus einem Tag der Freude ist ein Tag des Leids geworden, nachdem wir über den Tag hinaus entsetzliche Nachrichten aus Halle hören mussten. Zwei Menschen sind ermordet worden. Wir gedenken mit den Angehörigen.
Robert Schleif verschwindet in der Masse. Leipzig ist ein Lichtermeer, wie damals, als sich so viel verändern sollte.
Vor wenigen Tagen, am 30. September nämlich, hätte er seinen 85. Geburtstag gefeiert. Udo Jürgens. Im Dezember 2014 war der Sänger und Entertainer überraschend gestorben. Doch seine Lieder sind unvergessen und aus der Welt des Schlagers noch immer nicht wegzudenken. Jetzt kommt ein Film in die Kinos, der das Leben von Udo Jürgens nachzeichnet, der sich anders als eines seiner bekanntesten Lieder vermuten ließe, häufig und gerne, wie hier zu sehen, in der Metropole New York aufhielt. Antraut Cordes Strehle.
Wo bin ich?
Im Klinikum West. Hm. Sie sind gestürzt.
Gestürzt? Kann mich nicht erinnern.
Mama.
Eine Mutter, die nach Gedächtnisverlust ihre Tochter nicht mehr erkennt, aber weiß, dass sie noch niemals in New York war und jetzt unbedingt dorthin will. So nimmt die Geschichte Schwung auf und turbulent, bonbon, bunt und vor allem musikalisch geht sie weiter. Ein Riesenerfolg auf deutschen Bühnen schippert das Musical Ich war noch niemals in New York mit jeder Menge Udo Jürgens Liedern an Bord nun über die Kinoleinwand und mit einer wahren Starbesetzung. Heike Mackert, Moritz bleibt treu, Katharina Thalbach, Uwe Ochsenknecht. Alle nicht wirklich Udo-Fans, aber durchaus voll Bewunderung für einen Ausnahmekünstler.
17 Jahre, blondes Haar, so standst du vor mir.
Erstens mal sah er verdammt gut aus. Zweitens mal hat er ja wirklich schöne Lieder gemacht. Und mit 17 Jahren blondes Haar fühlte ich mich auch durchaus angesprochen.
Ich kann schon erkennen den Wert eines Udo Jürgens Stücks. Aber noch mehr natürlich in dem neuen Gewand von Christoph Israel, der dem Ganzen diesen 80er-Jahre-Pomp genommen hat und auch das Schlagerhafte.
Ich sehe ein Land, das ist noch weit.
Dennoch geht es natürlich extrem kitschig zu, aber überzeichnet und farbenfroh strahlend. Übrigens, alle singen selbst in künstlichen Kulissen.
Ich fand es total schön, mal auch im Kino zurückzureisen zu den 50er Jahren, wo der Film noch so im halben Bein im Theater stand und zu gucken, was passiert man, wenn die Geschichte so erzählt in so einer, sagen wir mal, märchenhaften Tonlage.
Werbung für Kreuzfahrten wolle der Film in den Zeiten der Klimadiskussionen auf keinen Fall machen. Vielmehr gehe es darum, in Nostalgie zu schwelgen, um gute Laune Kino eben.
Kein Traum ist vergebens, heute fängt die Zukunft an.
Stark gestartet, so könnte man das Länderspiel Deutschland gegen Argentinien aus DFB-Sicht beschreiben. Zur Halbzeit hatte sich das deutsche Team eine 2:0-Führung erkämpft. Dann der Leistungsabfall, eine schwache Schlussphase und die taktische Umstellung Argentiniens. Das DFB-Team verlor den Faden. Am Ende stand dann ein 2:2. Bernd Schmelzer berichtet.
Bundestrainer Joachim Löw kann nur teilweise zufrieden sein. Zu wechselhaft präsentierte sich seine Elf. Die junge deutsche Mannschaft überzeugt zunächst mit frechem, mutigem Fußball und geht durch ein Klasse-Tor von Gnabry nach 16 Minuten in Führung. Für den Münchner ist es im 11. Länderspiel schon der 10. Treffer, eine bemerkenswerte Quote. Der Weltranglisten-10. Argentinien hat in der Folge wenig zu bieten. Deutschland schaltet schnell um, Gnabry auf Havertz, das erste Länderspieltor für den Leverkusener, herrlich herausgespielt. Eine erste Halbzeit mit vielen Höhepunkten. Halstenbergs Freistoß klatscht ans Aluminium, genau wie der De Paul-Schuss kurz darauf. Eine Topleistung von Joachim Löws Mannschaft, die in der zweiten Hälfte jedoch den Faden verliert. Argentinien steckt nie auf. Nach dem Anschluss durch Alario gleichen die Gäste sogar noch aus. Ocampos mit dem 2:2 Endstand bedeutet, Deutschland kann auch im vierten Heimspiel in Folge gegen Argentinien nicht gewinnen.
In dieser Pfütze spiegelt sich das Schweriner Schloss. Und die Pfützen werden sich morgen wieder füllen, nicht nur in Schwerin, sondern in weiten Landesteilen. Denn im Moment folgt eine Regenwelle auf die nächste. Hier die Vorhersage.
Heute Nacht ist es oft stark bewölkt und es sind Schauer unterwegs, vereinzelt mit Blitz und Donner. Auch am Tag viele Wolken, ab und zu Lücken und weitere Schauer, hier und da kurze Gewitter. Am Nachmittag kann sich die Sonne vom Südwesten bis in die Mitte häufiger zeigen. Am Tag nur mäßig warme 10 bis 16, am Oberrhein bis 18 Grad. In der Nacht zum Freitag im Nordwesten bis 12, am Alpenrand nur 2 Grad.
Soweit das Nachtmagazin für heute. Hier geht's jetzt weiter mit dem Fernsehfilm Halbe 100. Und Ralf Baudach meldet sich dann wieder mit der Tagesschau gegen 2:50 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.